Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir werden heute als Gottes Wort die Kapitel 1. Mose 29 und Kapitel 30 bis 4 und Vers 24 im Blick haben. Ich lese uns zum Eingang Kapitel 30, die Verse 1 bis 8. 1. Mose 30, 1 bis 8. Und Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar. Da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob: Gib mir Kinder, und wenn nicht, dann sterbe ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel und er sagte: Bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Sie sagte: Siehe, da ist meine Magd Bilha. Geh zu ihr ein, dass sie auf meinen Knien gebäre und auch ich aus ihr erbaut werde. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau, und Jakob ging zu ihr ein. Da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Rahel aber sagte: Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Rahels Magd Bilha wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel: Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, habe auch gesiegt, und sie gab ihm den Namen Naphtali. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Jakob ist nach seinem Traum von der Himmelsleiter weiter unterwegs. Seit Bethel ganz ausdrücklich bestätigt mit dem Segen des Herrn. Kapitel 29 berichtet uns, dass er nun sein Ziel erreicht, das Land der Söhne des Ostens. So wird hier die Gegend um Haran beschrieben. Und der Herr führt ihn schnurgerade an den richtigen Ort, das ist Kapitel 29, an einem großen Brunnen, an dem bereits drei Schafhirten samt dazugehörenden Hirten lagern. Der Brunnen ist durch einen großen und schweren Stein verschlossen, der das Wasser vor Verschmutzung und Verdunstung schützt. Die Bibel erklärt uns, man wartete, bis alle Schafhirten versammelt waren, dann erst wälzten die Hirten den Stein gemeinsam von der Öffnung. Es wird nicht genau gesagt, warum das so gehandhabt wurde. War der Stein so groß und schwer, dass man normalerweise eine größere Zahl von Männern brauchte, um ihn gemeinsam wegwälzen zu können? Vermutlich geht's in diese Richtung, denn die Bibel betont ganz ausdrücklich, dass der Stein groß war, der auf dem Brunnen lag. Es sollte wohl nicht jeder, der gerade zufällig vorbeikam, diesen Stein wegwälzen und sich am Wasser bedienen können. Am Ende würde ihn jemand nicht wieder ordentlich drauflegen und das Wasser würde verunreinigt. Das Wasser, der Brunnen, gehörte ja zu den wichtigsten Lebensgrundlagen. Jakob erfährt, dass die Hirten von Haran kommen. Er fragt nach seinem Onkel Laban und er bekommt zur Antwort: Sieh, da kommt gerade seine Tochter Rahel mit der Herde. Während Rahel aus der Ferne am Anziehen ist mit ihrer Herde, wundert er sich über das Verhalten der Hirten. Er fragt: Warum vertrödelt er hier die Zeit? Es ist ja noch mitten am Tag. Die Schafe können noch einige Stunden geweidet werden. Warum drängt er nicht eure Schafe gleich und lasst sie noch mal ein paar Stunden futtern? Sie aber sagen: Wir können nicht, bis alle Herden sich versammelt haben. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens. Sie können nicht, sagen sie. Sie sagen nicht: Wir dürfen nicht, wir sind nicht autorisiert, bis alle da sind. Also von daher gehe ich schon aus, die anwesenden drei Hirten, mindestens drei Hirten, sind nicht stark genug. Der Stein ist so groß, dass man mehr braucht, um ihn wegzubewegen. Mittlerweile ist Rahel mit ihren Schafen am Brunnen angekommen. Jakob sieht sie, Rahel ist also nicht verschleiert. Da will er vor ihr offenbar gewaltig Eindruck schinden. Jakob präsentiert sich als Kavalier und schreitet zur Tat. Ohne weitere Worte geht er zum Brunnen und wälzt den Stein weg, offenbar allein. Jakob war also nicht nur ein Mann der Tat, er war auch ein Bär von einem Kerl. denn er kann allein, was die anderen drei nicht vermochten. Dabei mag es sowohl an der Kraft als auch an der richtigen Technik gelegen haben, den Stein allein von der Brunnenöffnung zu wälzen. Jakob jedenfalls schafft's und drängt die Schafe Rahels. Dann geht er auf Rahel zu, auch interessant die Reihenfolge. Erst kommt die Tat, der Einsatz, und dann kommt die persönliche Begegnung. Er küsst sie zur Begrüßung, offensichtlich allgemeine Begrüßungsgeste unter nahestehenden Menschen, und berichtet ihr dann unter Tränen, dass er der Sohn Rebekkas ist, also ihr Cousin. Der Schwab sagt, geschwisterliche Kinder. Seine Tränen zeigen, welche seelische Anspannung während seiner ganzen Flucht auf ihm gelegen hat. Jetzt hat er sein Ziel erreicht. Eine riesige Last fällt von ihm ab. Es sind Tränen der Erleichterung und der Freude. Und man wird wohl sagen dürfen, was er sieht, gefällt ihm. Dann wiederholen sich Szenen ganz ähnlich wie bei Eliezers Brautwerbung Jahrzehnte zuvor. Rahel rennt vom Brunnen vor der Stadt nach Hause, berichtet ihrem Vater Laban. Laban eilt Jakob entgegen und empfängt ihn ebenfalls mit einem Begrüßungskuss. Und Jakob wird ohne Umschweife im Haus des Onkels aufgenommen. Man kann sich an dieser Stelle kurz fragen, woher wusste Laban, dass Jakob wirklich Jakob, der Sohn seiner Schwester Rebekka, war? Antwort dürfte wohl sein, die Leute waren damals auch nicht dumm. Personalausweise gab es zwar wohl noch keine, aber sie hatten sicher ihre Wege, die Identität von Personen einigermaßen zu bestätigen. Sei es ein Begleitschreiben, ein Gegenstand aus dem Besitz der Familie, eine Begebenheit, die man nur in der Familie kannte, die als Ausweis der Echtheit galt. Oder Jakob sah vielleicht seiner Mutter so ähnlich, dass sich der Rest erübrigte. Ich dachte bei den Gedanken darüber an ein Erlebnis vor einigen Monaten. Es klingelt bei unserer Haustür. Ich gehe hin, mache die Tür auf, steht ein großer, junger, schlanker Mann vor mir. Ich musste ziemlich weit hochgucken. Schaute ihn an und sagte, das muss einer aus der Familie so und so sein. Ich habe den noch nie gesehen vorher, wenn überhaupt, vielleicht als er im Kindergarten, als er so ein kleiner Pimpf war. Aber die Augen, das Gesicht, machte auf den ersten Blick klar, der musste zu jenem Teil unserer Verwandtschaft gehören. Vielleicht war es bei Jakob so ähnlich. Einen Monat jedenfalls bleibt Jakob dann im Haus seines Onkels Laban. Er arbeitet selbstverständlich kräftig mit. Der Onkel hat sicher längst sein Geschick auch im Umgang mit den Tieren erkannt. So einen tüchtigen Mann will er nicht wieder verlieren. Der braucht ein gutes Angebot, damit er nicht bleibt. Headhunter waren vielleicht damals schon unterwegs, warben gute Leute wieder ab. Deshalb sagt Laban, auch wenn du mein Neffe bist, du sollst hier nicht umsonst arbeiten. Was stellst du dir als Lohn denn vor? Jakob, berichtet uns die Bibel, hat sich längst in Rahel verliebt. Sein Verhalten am Brunnen ist für mich ein Indiz, dass es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein dürfte. Und so weiß Jakob sofort, was er will. Eine Brautgabe, hatten wir letztes Mal festgestellt, hat er ja nicht dabei. Er ist allein und mit wesentlich leeren Händen gekommen. Und deshalb sagt er zu Laban, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Laban willigt ein. War sein Verhalten, dass er Jakob nach Lohn fragt, zunächst angemessen, wenn auch vermutlich nicht ganz uneigennützig. Jetzt drängt doch seine Habgier ans Licht. 7 Jahre harter Arbeit als Brautpreis dürfte schon ein äußerst großzügiges Angebot gewesen sein, mit dem Jakob sicher auch seine Wertschätzung der Rahel zum Ausdruck brachte. Laban hätte ihm wahrscheinlich ohne weiteres ein paar Jahre nachlassen können. Aber nein, der nimmt ohne mit der Wimper zu zucken an, und Jakob muss im Voraus arbeiten. Erst Arbeit, dann das Vergnügen, galt schon damals. Erst nach 7 Jahren harten Schuftens soll er Rahel heiraten können. Auch interessant, die Bibel betont es, für Jakob war es kein Problem. Seine Liebe zu Rahel ist so groß, sie lässt ihn die Härten des Alltags und der Arbeit mit Leichtigkeit ertragen. Vers 20 sagt in Kapitel 29, so diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie, nämlich die 7 Jahre, waren in seinen Augen wie einige Tage, weil er sie liebte. Also kein Murren, sondern er hat sich an die Arbeit gemacht und sich auf den Tag gefreut, an dem die 7 Jahre vorbei sind. Dann, nach 7 Jahren, ist der große Tag gekommen. Auch hier wieder berichtet der Text ein kleines Indiz, dass Laban es nicht eilig hatte, Jakob seinen verdienten Lohn zukommen zu lassen. Denn Jakob muss gemäß Vers 21 von sich aus zu ihm kommen mit der mahnenden Bitte, jetzt gib mir meine Frau. Laban kann nun auch nicht anders, lädt die Leute des Ortes zum großen Fest ein. Es dürften wohl nicht nur Männer gewesen sein. Vermutlich waren es große Teile der wichtigen Gesellschaft vor Ort. Und nun entwickelt sich aus dem zweifelhaften Charakter des Laban eine mächtige menschliche Turbulenz. Und ihr seht, das ist auch das Thema der Predigt, Gottes Eingreifen in menschlichen Turbulenzen, ins menschliche Chaos. Laban hatte noch die ältere Tochter Lea. Und während von Rahel gesagt ist, dass sie eine gute Figur und ein hübsches Aussehen hatte, übersetzen Calvin und Luther die Beschreibung Leas in Vers 17 sehr viel drastischer, als moderne Übersetzungen das tun, nämlich, aber Lea hatte ein blödes Gesicht. So wörtlich in den Original Luther und Calvin Übersetzungen zu lesen. Lea aber hatte ein blödes Gesicht. Wörtlich ist von den Augen die Rede, aber die sind ja nun auch mal wesentlicher Teil des Gesichts, die Augenpartie. Das Wort für blöde ist in der Septuaginta der Begriff für schwach, was auch eine geistige Schwäche aussagen kann. Genauer sagt uns die Bibel es nicht. Vielleicht hat Lea geschielt, vielleicht war sie geistig etwas zurückgeblieben, man sah es ihrem Gesicht an. Vielleicht hatte sie auch ganz einfach, ganz allgemein kein hübsches Gesicht. Jedenfalls hatte offenbar aus nachvollziehbaren Gründen bisher auch noch keiner um ihre Hand angehalten. Und Laban weiß, dass es nicht einfach werden wird, seine Tochter Lea unter die Haube zu kriegen. Und deshalb jubelt doch Jakob im entscheidenden Augenblick die falsche Frau unter. Er führt Jakob für die Hochzeitsnacht die offensichtlich verschleierte Braut zu. Und am nächsten Morgen stellt Jakob entsetzt fest, er hat die Falsche im Bett. Siehe, da war es Lea. Deutlich not amused geht Jakob zu seinem Onkel, der nunmehr auch sein Schwiegervater ist. Warum hast du mich betrogen? Laban behauptet als Ausrede, dass die Sitte es nicht erlaube, die Jüngere vor der Älteren zu verheiraten. Selbst wenn das stimmen sollte, rechtfertigt das nicht seinen Betrug. Denn er hätte Jakob schon vor 7 Jahren darauf hinweisen müssen. Denn Jakob hatte ganz unmissverständlich und ausdrücklich um die Hand der jüngeren Tochter Rahel angehalten und für Rahel 7 Jahre gearbeitet und eben nicht für Lea. Jakob muss nun an eigener Haut erfahren, was es heißt, als Betrogener leben zu müssen. Auch da hatte ich ja schon beim Verkauf des Erstgeburtsrechts Linsengericht Erschleichen des Erstgeburtssegens darauf hingewiesen. Die Bibel sagt nicht alles in dogmatischen Lehrsätzen. Sie lässt vieles an Kritik, am Verhalten, an Menschen einfach durch den weiteren Verlauf zum Ausdruck kommen. Jakob hat betrogen. Und so wird er auch ein Betrogener und muss die Folgen des Betrugs, den er anderen zugemutet hat, auch am eigenen Leib erfahren. Laban war um einen für ihn vorteilhaften Vorschlag nicht verlegen. Er sagte, ich gebe dir auch Rahel noch dazu, wenn du mir weitere 7 Jahre dienst. Das zeigt, wie wenig Laban an seinen Töchtern gelegen war, wie wenig Liebe da war, väterliche. Ihn hat allein der eigene Gewinn interessiert. Sie werden verschachert, die Töchter, wie ein Stück Vieh. Welches Leid er seinen Töchtern und der ganzen Familie seiner Töchter antut, lässt ihn weitgehend kalt. Für ihn zählt nur, dass Jakob für ihn möglichst lange arbeitet und ihm möglichst großen Besitz erwirtschaftet. Jakob stimmt zu und bekommt die Rahel dann doch wenigstens gleich. Nicht erst nach den 7 Jahren. Aber der eheliche Streit, die menschlichen Turbulenzen in nicht geringem Maße sind damit vorprogrammiert. Auch an dieser Stelle sehen wir wieder das gleiche Prinzip. Die Bibel sagt nicht alles in dogmatischen Lehrsätzen und redet doch zur Sache eine deutliche Sprache. Die Vielweiberei ist in der Bibel nicht ausdrücklich verboten, wenn überhaupt für die Bischöfe und Diakone im Neuen Testament. Da ist ausdrücklich gesagt, er sei der eines Weibes Mann. Ansonsten haben wir in der Bibel nirgends ein eindeutiges Verbot der Vielweiberei. Wir sehen, auch da müssen wir vorsichtig sein, wenn mit der Bibel so jongliert wird und immer nur nach dem gefragt wird, was sagt sie ausdrücklich. Die Bibel sagt vieles ausdrücklich, auch wenn sie es nicht explizit in einem Verbot sagt. Und so auch hier, sie redet ausdrücklich gegen die Vielweiberei, indem sie auf die von Gott nicht gewollten Nöte der Vielweiberei hinweist, an vielen, vielen Beispielen. So auch hier. Jakob liebt Rahel mehr und wahrscheinlich sogar ausschließlich sie und nicht nur mehr als Lea. Und in der ganzen Ehe geht's von diesem Tag an drunter und drüber. Wir lesen Vers 31 dann. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war. Das ist extrem harmlos übersetzt. Sowohl der hebräische Urtext wie auch die Septuaginta verwenden hier ein Wort, das eigentlich Hassen, Verabscheuen, Widerwillen empfinden bedeutet. Bestenfalls in nachrangiger Bedeutung auch noch vernachlässigen, links liegen lassen. Aber die eigentliche Wortbedeutung ist glasklar: Hassen, Widerwillen empfinden, Verabscheuen. Jakob hat die ihm ungeliebte, untergeschobene Frau also im harmlosesten Falle so gut wie möglich links liegen gelassen, wohl er aber sogar mit erkennbarer Abscheu und Abneigung behandelt. Menschlich betrachtet mag das verständlich sein. Wir tun hier einen Blick in menschliche Abgründe und Konfliktsituationen, aus denen ein guter Ausweg kaum vorstellbar erscheint. Und ähnliche Situationen gibt es durch menschliche Schuld und Sünde leider bis zum heutigen Tag sicher mehr als genug, in solcher oder ganz anderen Konstellationen. Und in welche die meisten hier im Falle ohne wesentliche eigene Schuld hineinbetrogen wurden, was es noch schwieriger macht. Der hauptsächlich Verantwortliche für die ganze Katastrophe war eindeutig Laban. Allerdings war auch Lea wohl nicht ganz unschuldig. Sie hätte sich ihrem Vater durchaus offen widersetzen können. Davon müssen wir ausgehen, denn wir hatten bei der Brautwerbung Rebekkas gesehen und ich hatte explizit darauf hingewiesen, dass Rebekka sehr wohl selbst gefragt wurde und entscheiden konnte, ob sie mit Eliezer ziehen und Isaaks Frau werden will oder nicht. Es ist die gleiche Familie, der gleiche Brauch, vermutlich gleiche rechtliche Lage. Ebenso hätte Lea ziemlich sicher das Recht gehabt, die finsteren Pläne ihres Vaters abzulehnen und Nein zu sagen. Aber Lea wollte nicht als Mauerblümchen verwelken und spielte mindestens passiv mit, dass sie Jakob in betrügerischer Absicht untergeschoben wurde. Allerspätestens, als sie mit Jakob allein war, hätte sie diesen darauf aufmerksam machen können, den Schleier lüften und sagen, hey, ich bin aber nicht Rahel, seid ihr drüber im Klaren. Aber das hat sie ganz offensichtlich unterlassen und hat Jakob voll auflaufen lassen. Menschlich betrachtet ist Jakob nicht ohne guten Grund deshalb stinksauer auf Lea und lässt sie das auch wohl deutlich spüren. Ließ sie doch zu, dass sie zwischen Jakob und seine geliebte Rahel geschoben wurde und damit deren Glück und auch das Eheglück von Jakob und Rahel von vornherein in nicht unbeträchtlicher Weise trübt. Wahrscheinlich hätte Jakob, als er nach vollzogener Ehe auch dann noch den Betrug merkt, die Lea wieder wegschicken können. Aber rechtlich wäre das vermutlich gegangen, aber das wäre kaum ohne große Schmach und Schande für Lea abgegangen und wohl auch nicht für ihn selbst. Und Lea hätte dann weiter als unverheiratete Schwester zwischen ihm und seinem Glück mit Rahel gestanden. Also macht Jakob wohl zähneknirschend am bösen Spiel mit, um die Schande für sich und Lea in Grenzen zu halten und endlich Rahel heimholen zu können. Denn Rahel ist ohnehin seit 7 Jahren die offiziell Verlobte und damit die rechtsgültige Ehefrau des Jakob. Entsprechend sagt er in Vers 21 zu Laban: Gib mir nun meine Frau. Das ist nach alttestamentlicher Eheordnung ganz eindeutig. Mit der Verlobung ist nach alttestamentlichem Eheverständnis die Braut die rechtmäßige Frau ihres Verlobten. Sie ist nur noch nicht heimgeholt, in seinen Haushalt eingezogen. Und diese Tatsache zeigt, dass Laban mit seinem Betrug auf wüste Weise in eine, wenn auch noch nicht vollzogene, aber so doch rechtlich bestehende Ehe eingreift. In dieses ganze von sündhaften Menschen geschaffene Chaos greift nun aber auch ein anderer ein. Das ist das Thema der heutigen Predigt: Gottes Eingreifen in menschliche Turbulenzen, in menschliches Chaos. Der lebendige Gott sieht das unermessliche Leid der Lea. Und wir lesen, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Wenn ich es richtig verstehe, dann waren von Natur aus beide offenbar unfruchtbar, denn es bedarf sowohl bei Lea wie bei Rahel des Eingreifens Gottes, damit sie Kinder bekommen können. Und zunächst greift Gott bei Lea ein. Da öffnete er ihren Mutterleib. Gemeinsame Kinder hatten immer eine große Bedeutung, im Fall des Jakob ganz besonders, denn Kinder, insbesondere Söhne, müssen ja zwingend geboren werden als Erben der Verheißung. Und nun holt Gott die Lea aus ihrer verachteten Stellung heraus, indem er sie schwanger werden lässt. Und so schenkt Lea dem Jakob nacheinander 4 Söhne. Ihre Kommentare zeigen dabei den tiefen Schmerz, in dem sie bis dahin gelebt hat. Es lohnt sich durchaus auch, die nicht gelesenen Verse heute Morgen zu Hause noch nachzulesen. Bei der Geburt ihres ersten Sohnes Ruhmen keimt Hoffnung auf. Ein erster Silberstreifen am Horizont der finsteren Nacht, in der Lea lebt und sich selbst hineingebracht hat. Sie sagt: Ja, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Zeigt ganz deutlich, bis dahin liebt Jakob sie eben nicht. Und ganz so schnell geht's offenbar auch nicht, wenn überhaupt, denn beim zweiten, bei Simeon, stellt sie immer noch fest: Ja, der Herr hat gehört, dass ich gehasst und verabscheut bin. So wieder wörtlich das Gleiche wie vorher. So hat er mir auch den gegeben. Die Abscheu Jakobs seiner Lea gegenüber hat sich offenbar auch nach der Geburt des ersten Sohnes nicht wesentlich gemildert. Auch bei der Geburt des dritten, des Levi, muss sie die Hoffnungsflamme nochmal kräftig anheizen. Diesmal endlich wird mein Mann für mich sein. Bis dahin war er also immer noch gegen sie, wenn sie sagt, diesmal wird er endlich für mich sein. Beim vierten dann, bei Judah, sagt sie: Diesmal will ich den Herrn preisen. Hat sie nun durch die Geburt der 4 Söhne doch etwas Liebe von Jakob erhalten? Der weitere Verlauf zeigt wohl eher nicht. Vielmehr deute ich die Aussage so, dass sie ein Stück gelernt hat, ihr schweres Los dennoch dankbar aus der Hand Gottes anzunehmen, sich über ihre Söhne zu freuen, wenn es mit der Liebe des Jakob schon nicht so klappt. Jedenfalls scheint in Leas Herz an dieser Stelle erstmal so etwas wie innerer Friede einzuziehen. Und sie hörte auf zu gebären. Vers 35, Kapitel 29. Dann beginnt Kapitel 30 mit der Feststellung, dass der Unfriede jetzt aber woanders ist. Und als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht und hätte es fast gesagt: Nicht mal der Herr kann es allen recht machen. Aber das wäre blasphemisch, das wäre gotteslästerlich in dieser Formulierung. Nein, es liegt ja nicht am Herrn. Es liegt ja an uns Menschen, dass wir so selten zufrieden sind mit dem, was der Herr tut. Und so auch hier die Rahel. In ihrer Eifersucht ist sie ähnlich von Sinnen wie einst Sarah, nachdem Abraham mit Hagar den Ismael gezeugt hatte und dann der Unfriede im Haus war. Sehen, wie sich manchmal in Familiensituationen wiederholen. Der Mensch tut sich extrem schwer, aus seinen Fehlern was zu lernen. Und so brüllt Jakob wohl den Rahel an, gib mir Kinder, gib mir Kinder. Wenn nicht, dann sterbe ich. Der bestürzte Jakob gerät ob solch eines absurden Vorwurfs nun seinerseits in Rage und faucht seine geliebte Rahel an. Bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Über Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit entscheidet doch allein der Herr. Rahel zeigt an dieser Stelle nicht viel geistliches Denken, halten wir auch ausdrücklich fest. Sonst hätte sie sich vor dem Herrn gebeugt und hätte ihn um Hilfe angefleht. Stattdessen schafft sie selbst auf menschliche Weise Abhilfe. Hier nimm meine Magd Bilha und zeuge mit ihr Kinder für mich. Und schon artet der eigentlich schlichte Vorgang des Kinderkriegens in eine regelrechte Gebärschlacht zwischen den beiden Schwestern aus. Bilha gebiert Dan und Naphtali. Rahel triumphiert, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, habe auch gesiegt, Vers 8. Für welche menschlichen Eigenmächtigkeiten der Name Gottes dann doch herhalten muss. Lea holt zum Gegenschlag aus, sie gibt Jakob ihre Magd Zilpa, diese gebiert die Söhne Gad und Aser. Mitten in diesem Gebärgefecht findet Ruben, der älteste Sohn der Lea, auf dem Feld sogenannte Liebesäpfel, eine Frucht, der man nachsagt, die Fruchtbarkeit der Frau zu erhöhen. Man vermutet, dass es sich um die Früchte der Alraune handelt, man weiß es aber nicht. Die genannte Frucht ist nicht eindeutig zu bestimmen. Eindeutig ist dagegen der Handel, der nun um diese begehrten Früchte entsteht. Der Fund hat sich rumgesprochen, Rahel will sie haben, sie will auch endlich Kinder bekommen. Lea sagt, du kriegst sie, aber dann kommt der Jakob eine Nacht wieder zu mir. Das zeigt, dass Jakob Lea weiterhin links liegen gelassen hat. Sie muss sich eine Nacht mit ihrem Mann für einen teuren Preis dieser kostbaren Früchte erkaufen. Und so erkauft sie sich eine Nacht mit ihm. Wieder sehen wir, Jakob hatte sich das Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsen verkauft. Und jetzt wird er verkauft für ein paar Liebesäpfel. Lea wird schwanger und gebärt den Issachar. Da sie vorher aufgehört hatte zu gebären, hatte demnach seine Ursache nicht darin, dass sie unfruchtbar geworden wäre, sondern dass sich Jakob offenbar nach der Geburt der ersten Fürsöhne wieder völlig von ihr zurückgezogen hat, bis sie sich dann wieder mit den Liebesäpfeln eine Nacht erkauft. Dann gebärt sie dem Jakob noch Sebulon, insgesamt also 6 der 12 Söhne Jakobs sind von Lea. Die große Liebe des Jakob zu seiner Lea hat das alles nicht entfacht, denn auch beim 6. muss Lea noch hoffen, diesmal wird mein Herr mich endlich erheben. Hat er immer noch nicht getan. Endlich wird er mich doch halbwegs gleichberechtigt anständig neben Rahel gelten lassen. In dieser Situation dann erhört der Herr auch die Gebete der Rahel. Jetzt wird auch sie schwanger und gebärt ihren ersten Sohn Josef. Soweit der Verlauf der Gebärschlacht. Da sind wir bei 11 der 12. Der Benjamin kommt noch später dazu. Eingeleitet worden war diese Gebärschlacht von Rahel. Entsetzt, aufgebracht, voller Neid, dass Lea dem Jakob 4 Söhne geboren hat und sie nicht einen einzigen, wendet sie sich an Jakob, verschaffe mir Kinder. Was sich einerseits absurd anhört, entspricht im Grundsatz doch Gottes Schöpfungsordnung, der geschlechtsspezifischen Identität und Zuordnung von Mann und Frau. Unsere Frauen erwarten von uns Männern, dass wir für sie und die Kinder ein sicherer Hafen sind, in dem sie Schutz und Geborgenheit erfahren, in dem sie auch von den schweren Stürmen des Lebens nicht aufs offene Meer hinausgerissen oder versenkt werden. Das ist die Erwartung unserer Frauen an uns Männer. Und aus der Nummer, liebe Brüder und liebe verheiratete Männer, kommen wir nicht raus. Und wenn unsere Frauen den Eindruck haben, dass wir hier versagen, dann werden sie leicht stinkig und angefressen, wie hier Rahel. Ihr Mann ist unter anderem dafür da, dass sie Kinder bekommt. Das klappt nicht, also macht sie ihm Vorwürfe. Das ist zwar sachlich unsinnig, Jakob entgegnet ihr zu Recht, bin ich Gott? Du erwartest von mir Unmögliches, für Wunder bin ich nicht zuständig. Aber ich vermute, liebe Brüder, wir haben das selber vielleicht auch schon mal festgestellt, für derart kleinkarierte, sachlich-logische Einwände interessieren Frauen sich in solchen Lagen eher nicht. Für sie ist der Mann die erste Adresse für ihre Probleme, die hat er zu lösen. Und wie gesagt, aus der Nummer kommen wir nicht raus. So absurd sich das im Detail anhören mag, es entspricht im Grundsatz der göttlichen Zuordnung von Mann und Frau. Und was machen wir Männer da in so einer absurden Situation? Jakob muss das erst noch lernen. Bisher begegnet er uns zwar als kluger Kopf und offenbar auch bärenstarker Typ, aber auch als einer, der sein Leben noch in eigener Kraft und Klugheit managt und sich, wenn nötig, auch mit allerlei List und Tücke durchs Leben schlägt. Sein Anliegen aber auf den Herrn zu werfen, ist für ihn wie auch für Rahel bisher noch nicht die erste Wahl und der erste Gedanke. Dabei sollte er doch gerade darin Haupt und Vorbild seiner Frau sein. Und deshalb habe ich als Lesung auch diesen einen Vers 3 aus 1. Korinther 11 ausgesucht. Mancher mag sich über den Zusammenhang gewundert haben. Der Mann ist das Haupt der Frau. Deshalb kommt die Frau mit ihren Problemen zu ihm und erwartet von ihm Hilfe. Aber das ist eben nicht die Endstation. Der Mann hat auch ein Haupt, Christus. Und so wie die Frau zum Mann kommt mit ihren Problemen und Hilfe erwartet, so gibt nun ihr Mann diese Probleme weiter an Christus, seinen Herrn und sein Haupt. Und noch viel mehr, als die Frau von ihrem Mann erwarten kann, dass er die Dinge regelt. Wir stoßen da ja auch manchmal an die Grenzen unseres Machbaren, ganz wie Jakob hier auch. Noch viel mehr dürfen wir Männer von Christus erwarten, dass er die Dinge regelt. Und auch er, Jesus, unser Heiland, kommt aus dieser Nummer nicht raus. Denn genau das hat er verheißen. Genau das hat er uns zugesagt. Ich verweise hier noch auf 2. Timotheus 2,4. Ganz wichtiges Schlüsselwort der Bibel. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen Mitstreiter Timotheus, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts. Was ist damit gemeint? Warum muss der Kriegsmann nicht für seinen Lebensunterhalt sorgen? Weil er im Verhältnis eines Lehensmannes zu seinem Lehensherrn steht. Auch wenn dieses typische Lehensverhältnis im Germanischen später entstanden ist, der Grundgedanke ist hier derselbe. Das ist eigentlich das, was auch die deutsche Übersetzung von Glauben meint. Dafür, dass der Jünger Jesu, der Nachfolger, seine Kampfkraft, seine Arbeitskraft dem Lehnsherr zur Verfügung stellt, verpflichtet sich im Gegenzug der Lehnsherr dazu, den Lebensunterhalt seines Lehnsdieners und dessen Familie zu sichern. Und es gibt im Grunde kein besseres Bild als das des Lehnsherrn und seiner Lehnsmänner, um das Dienst- und Fürsorgeverhältnis zwischen Jesus und seinen Jüngern, seinen Lehnsmännern zu veranschaulichen. Deshalb hätte auch 2. Timotheus 2,4 heute Lesung sein können. Im neuen Jahr werden wir den Kampf Jakobs am Jabbok näher anschauen. Heute sei der entscheidende Punkt dieses Kampfes nur angedeutet. Jakob sagt dem Herrn, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist der Schlüsselvers. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da hat es der Jakob kapiert, wie es funktioniert. Wohin er sich mit seiner Not, mit seinen Anliegen zu wenden hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da hat er kapiert, aus der Nummer kommt auch der Herr nicht raus, dass er für uns und unsere Familie sorgen muss. Mit dieser Verheißung, mit diesem einklagbaren Rechtsanspruch stehen wir als Lehnsmänner Jesu vor ihm für unsere Frauen und unsere Kinder. Von ihm erwarten wir verbindlich, dass er für uns und die unseren sorgt. Und aus dieser Verantwortung und Verheißung entlassen wir ihn nicht, egal wie lang es dauern mag. Und je widriger die Umstände sein mögen, umso mehr behaften wir ihn auf seinem Wort. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Hier ist Jakob noch nicht so weit. Hier wurstelt er noch viel in menschlicher Eigenmächtigkeit vor sich hin und geht deshalb in den Turbulenzen seines Alltags auch fast unter. Wir, liebe Geschwister, wollen weiter sein. Wir wollen vor Gott stehen und verbindlich sein Eingreifen in die Turbulenzen unseres Alltags erwarten. Denn er ist unser Schutz und Schild, unsere Hilfe in allen Zeiten der Not. Und aus der Nummer lassen wir ihn nicht raus. Amen.